hier machen können und dann das produziert bei uns ist. Programmdirektor von Linz, den meisten ohnehin, denke ich mir, sehr gut bekannt. Und ich würde dich bitten, dass du uns auch ein wenig noch erzählst. Wobei ich hier dir dazu sage, das ist in erster Linie eine Gruppe von Deutschen und Schweizer und Österreichern, österreichischen Kulturpolitikforschern und Forscherinnen, und wir wollten uns immer wieder austauschen, Erfahrungen austauschen, bei der Gelegenheit auch überlegen, was ist denn der Praxisbezug dazu. Also wenn es darum geht, Forschungen zu betreiben, welche Relevanz auf den Betrieben auch die kulturpolitische Entscheidung zu finden.
Wie geht es? Das können Sie sich gerne mitnehmen. Das ist eben aus der Reihe der Publikationen, die wir gemacht haben, wo ich gedacht habe, das könnte Sie besonders interessieren, auch zur Mitnahme ein Geschichtebuch erschienen, was die zeitgeschichtlichen Projekte von Linz und Neu zusammenfasst und eben insgesamt einen Überblick gibt auch über das, was Linz geschichtlich ausmacht. Denn dieser Schwerpunkt Linz und die Zeit des Nationalsozialismus ist einer der Aspekte gewesen, die in Kulturhauptstadt ja für uns wichtig waren. Dann ist erschienen, auch für Kulturvermittlung wichtig, ein sogenanntes Schulbuch, was wir den Lehrerinnen und Lehrern an den oberösterreichischen Schulen in die Hand gegeben haben, das zusammenfasst eben, oder sagen wir mal, die Projekte, die Linz und Neuen mit den Partnern realisiert hat, übersetzt sozusagen für den schulischen Kontext. Also auch wo Hinweise da sind, was in welchem Unterrichtsfach lässt sich welches Projekt gut einsetzen. Das ist oft noch überraschend, nicht nur in Geschichte oder Deutsch, sondern auch manchmal bis hin zum Sportunterricht hat man es gut gebrauchen können. Dann habe ich eben noch so als Beispiel, eben was wir jetzt im laufenden Verfahren geben wir seit Anfang des Jahres alle 14 Tage den sogenannten Neuner heraus. Der erscheint in einer großen Auflage und liegt der Tageszeitung frei hier. Und der gibt dann so einen aktuellen Überblick über jeweils 14 Tage, was im Laufe des Jahres an Projekten realisiert wird. Aber nicht nur an Projekten jetzt von Linz und Neun, sondern gibt auch einen Überblick über das, was sonst in Linz los ist. Unter dem Titel Linz über dies ist es auch ein Hinweis auf ausgewählte Veranstaltungen, Projekte, die in dem Zeitraum, in diesen 14 Tagen daneben stattfinden. Also weil nicht, es gibt auch Kulturtouristen, oder nicht nur Kulturtouristen, sondern auch Linzer, die sagen, nein, für den Abend, sage ich mal, moderner Musik in Bruckner, das sehe ich nicht, aber in der Oper läuft Don Giovanni. Das ist etwas, was wir jetzt in das Projekt haben und auch vielleicht ein sicher europäisches Ereignis, aber was trotzdem sozusagen für den Gast natürlich interessant sein kann. Also das ist auch als Beispiel da. Und dann noch ein Hinweis auf eines der Projekte, von denen wir glauben, dass es die größte Wirkung haben wird im Hinblick auf eine langfristige kulturpolitische oder auch stadtpolitische Orientierung in Linz. Das ist der Hinweis auf das Akustikon und auf dieses Projekt Hörstadt, das der musikalische Leiter von Linz und Peter Androsch entwickelt hat, das sehr vielfältig ist, unter anderem hier in der Nachbargasse die Einrichtung eines Akustikon eben etabliert hat in diesem Jahr, das auch große Chance hat zu bleiben in Linz, wo es um die Fragen der Akustik im öffentlichen Raum geht. Akustik auch als Aspekt der künftigen Stadtentwicklung beinhaltet unter anderem diese Kampagne Beschallungsfrei, wo mittlerweile sehr viele alle öffentlichen Gebäude von Stadt und Land, aber auch Bankfilialen bis hin zur Lebensmittelkette Spar, die dieses Label gegeben haben, Beschallungsfrei, wo sie verzichten auf die akustische Beschallung im öffentlichen Raum. Insgesamt ist das, glaube ich, ein sehr vielfältiges Projekt, dass, wenn Sie Zeit haben, lohnt sich das auch noch, mit dem Akustikon noch vorbeizugehen. Und da findet man die Grundinformationen hier. Es gibt auch eine im Jänner dieses Jahres verabschiedete sogenannte Linzer Charta, die sich verabschiedet hat und die für die Stadtentwicklung eben Werte und Orientierungen festlegt, die bei der künftigen Gestaltung von Gebäuden auch berücksichtigt werden, akustische Forschung, weil Schulräume, die als Box gestaltet sind, die multiplizieren den Schall und mit wenigen Maßnahmen, die auch kostenmäßig nicht aufwendig sind, kann Schule etwa oder öffentliche Räume so gebaut werden, dass Schall geschluckt wird. Und wenn man bedenkt, dass in Italien wahrscheinlich in einigen Jahren mehr 25-Jährige unter Schwerhörigkeit leiden als über 75-Jährige, dann weiß man, dass das eine langfristige Entwicklung ist. Und last but not least, der Hinweis auf den Ort, wo Sie sind, der Kepler Salon. Das ist im Grunde ein Ort, ich weiß nicht, ob das schon thematisiert worden ist, den wir im Haus Johannes Keplers eben eingerichtet haben, seit Januar dieses Jahres. Wir finden in der Regel Montag und Mittwoch seit Januar bis jetzt oder bis Ende des Jahres, das heißt oder bis Januar 2010, finden Veranstaltungen statt, die unter dem Aspekt stehen, ambitionierte Wissensvermittlung. Es werden, wie man an dem Programm sieht, Expertinnen und Experten eingeladen, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch Expertinnen des Lebens, also zum Beispiel jemand, der Bienenzucht betreibt. Und am Anfang steht immer in dieser Konstellation hier ein 20-minütiges Input-Referat des Experten oder der Expertin. Ein Gastgeber sitzt hier und dann gibt es ein Gespräch und dann mischt sich das Publikum ein. Und das ist eines der absolut erfolgreichsten Projekte, die wir haben, weil der Publikumszuspruch enorm ist und wir fast jede Veranstaltung über die Grenzen der Kapazität hier von 70 Sitzplätzen hinaus gibt. Leute stehen, aber auch nicht gehen. Viele kommen und gar nicht fragen, was ist denn heute, oder dann fragen, was ist denn heute eigentlich dran? Also kommen einfach, weil dieses Format so erfolgreich ist. Die Elfi Schulzi da ist eine der Freundinnen des Kepler Salon, das hat sich mittlerweile etabliert. Ein Freundeskreis, der auch dafür arbeitet, dass der Kepler Salon sozusagen in den regulären Betrieb der Stadt Linz übergeht. Und deine Frau ist ja auch nicht zuletzt vielfach beteiligt als Advisory Board und auch als Gastgeberin. Das ist hier das Programm. Ich freue mich schon auf nächsten Montag, da bin ich nämlich Gastgeber. Zu der Frage, wie funktioniert eigentlich eine Herzklappe, das weiß ich nicht. Also ich bin, es Prinzip ist immer, der Gastgeber hat von dem Thema keine Ahnung und fragt deswegen als Anwalt des Publikums natürlich naiver, scheinbar naiver, als wenn ich jetzt Mediziner wäre und mit dem Kollegen Herzklappen und Chirurgen mich drüber unterhalten würde, ob die mikroinvasive oder die makroinvasive Methode die richtige ist.
Du hast dich doch schon eingelesen.
Mein Bruder. Der Hintergrund ist, warum ich mich für dieses Thema gemeldet habe, mein Bruder hat eine Herzklappe. Und ich hoffe, dass ich keine brauche. Okay, also ganz kurz jetzt nochmal vielleicht so ein paar, drei, vier Grundaussagen zu dem Projekt Linz 09. Als Linz Kulturhauptstadt geworden ist, haben sich die Stakeholder, die politischen, entschlossen, das Projekt, die Projektleitung auszuschreiben. Sie haben sich dann entschieden für eine Intendanz von außen. Das ist der Martin Heller, den werden Sie wahrscheinlich kennen als Schweizer, möglicherweise. Und Martin Heller hat mich gefragt. Wir haben beide zusammen in Bremen für die erfolglose Bewerbung von Bremen als Kulturhauptstadt für 2010 gearbeitet. Nichtsdestotrotz haben wir hier das Angebot dann praktisch bekommen, das Management für 2009 für Linz zu übernehmen. Und sind dann praktisch als Auswärtige seit Dezember 2005 oder September 2005 hier. Ich ständig, Martin Heller anfangs pendeln, jetzt auch fast permanent hier in diesem Jahr. Und wir haben dann ein Team aufgebaut, haben sehr engen Kontakt gehabt zu Linz Kultur, sprich zu Gerda Forstner und Siegbert Janko, die die ganze Bewerbung und das insgesamt Kulturhauptstadt seit dem 19. September 1990, wie wir jetzt wissen, vorbereitet haben. Das ist die erste Aktennotiz von Sigi Janko an seinen Magistratsdirektor, um den Auftrag zu erhalten, zu prüfen, ob Linz denn sich als Kulturhauptstadt mal bewerben könne. Das wird auch die erste Seite in unserem Erinnerungsbuch sein, diese Aktennotiz. Und also es hat einen langen Atem. Wir haben gefunden, dass das eine sehr gute Vorbereitung war auf diesen Titel, also die ganze Stadt, aber speziell Linz Kultur. Besonders unter dem Aspekt eine sehr gute Vorbereitung, als eben langfristig mit dem Kulturentwicklungsplan, dem Europäischen Kulturmonat 98 etc. so Weichen gestellt worden sind dorthin. Dennoch haben wir dann, als wir gekommen sind, befunden, dass, sagen wir mal, in der politischen Konstellation hier die meisten, obwohl ihr es denen wahrscheinlich ständig gepredigt habt, doch davon ausgegangen sind, so, wir haben den Preis gewonnen, Kulturhauptstadt, und jetzt organisieren wir ein Festival und das war's dann. Und da haben wir sehr stark dagegen arbeiten müssen und sagen müssen, es ist ein Entwicklungsprozess, es ist ein Stipendium eher zur Eigenentwicklung, dass man sich selbst finanziert allerdings. Und es ist viel zu tun auf diesem Wege. Das war in der politischen Konstellation durchaus anfangs nicht der Fall. Vor allem haben die politischen Akteure nicht gesehen, nicht so sehr gesehen, dass es neben dem Organisieren eines Kulturprogramms quasi eine Vorbereitung der ganzen Stadt auf diesen Status Kulturhauptstadt bedarf, also angefangen von der Verbesserung der Hotel- und Gastronomiequalität bis hin zu Verbesserung der Dienstleistungskette, bis hin zu Kreieren von Orientierungstafeln an Straßenbahnhaltestellen, weil ein Kulturtourist an sich nicht weiß, wenn er durchgesagt bekommt, Landestheater, und er steigt aus, wohin er da muss, etc. etc. Also da waren ganz viele Aspekte, die sozusagen eigentlich im Aufgabenfeld nicht bearbeitet waren. Die wir aber dann nach einigen Konflikten mit den Stakeholdern, speziell also auch in dem Bereich Hotellerie und Gastronomie, da haben wir uns unbeliebt gemacht durch den Satz, ich würde nicht unbedingt jedem Freund alle 15 Hotels empfehlen, in denen wir damals gewohnt haben. Das können Sie sich vorstellen, dass das nämlich auf große Liebe gestoßen ist, so eine Aussage. Oder eben aber auch dann in der Kulturszene ganz enorm viele Konflikte mit der sogenannten freien Szene, denen wir auch so als Spiegel vorgehalten haben, dass sie sich wenig weiterentwickelt haben seit 20 Jahren. Und dann eben auch mit der Etablierung eines Wettbewerbsprinzips, um Projekte nicht, also die Mentalität, jeder ist garantiert dabei, der den Finger hebt und kulturell tätig ist. Das hat sehr viel Konflikte ausgelöst in den Jahren 2006, 2007 und 2008 vor allem. Wir haben über 2300 Vorschläge von Projekten gehabt, von denen wir in einem bestimmten Verfahren dann Projekte evaluiert haben und dann letztlich 220 Projekte gesetzt, von denen wir ungefähr auch 30% selber entwickelt haben. Also das kann nur Konflikte. Unübliches, das war in Liverpool genauso, wie es im Ruhrgebiet auch so und wird auch noch so sein, weil das einfach als Verfahren natürlich was anderes ist, als wenn vor allem sozialdemokratische Kulturpolitik mit der Gießkanne sozusagen alles begießt, was sich regt und hegt in der Stadt. Aber da sind wir eigentlich dann auch durch diese Konflikte und haben auch einen enormen Gegenwind gehabt aus der, von der, der öffentlichen Meinung hier in Linz, vor allem von der größeren Lokalzeitung oder der sich Qualitätszeitung nennenden Zeitung, sagen wir mal so, weniger von der Kronenzeitung erstaunlicherweise. Große Ignoranz aus Wien, weil Linz existiert für Wiener eigentlich so gut wie nicht oder wenig. Also zwar sehr mühsam, sich da Gehör zu verschaffen, irgendwie bei der Presse meine ich jetzt vor allem. Aber das sind wir dann auch irgendwann durch ein härteres Tal durch. Am Anfang haben wir im Jahr selbst auch noch ziemlich Gegenwind gehabt, wo wir vor allem mit einer großen Ignoranz auch der Redakteure in den Zeitungen, die dann auch, oder des Chefredakteurs vor allem dieser Lokalzeitung, der selber bei keinem einzigen Event war, aber dann im März eben als erste Bilanz geschrieben hat, da passiert ja gar nichts, was dann zu einem Mini-Aufstand seiner Kulturredakteure geführt haben, die bis dato nämlich permanent positiv war, wenn wir das erste Theaterfestival geschrieben haben und sich desavouiert gefühlt haben durch diesen UKAS des Chefredakteurs. Also das sind alles so diese Etappen gewesen, die man durchlitten hat. Jetzt zum Programm selbst. Gehe ich ganz schnell mal durch ein paar Bilder durch. Kann ich so sagen, was wir als Grundlage gesagt haben, ist, wir fangen bereits im Jahr 2007 und 2008 an. Nicht mit dem 1. Januar 2009, sondern wir haben Vorprogramme gehabt. Also beispielsweise diese Ausstellung Höhenrausch, die jetzt zu unserem Blockbuster geworden ist, mit mehr als 270.000 Besuchern von ursprünglich mal erwarteten 60.000 bis 70.000. Die hat Vorläufer gehabt unter dem Prinzip Kunst in die Stadt, Ausführungszeichen, gab es eine Schaurausch-Ausstellung Gegenwartskunst in den Geschäften der Landstraße, in leergeräumten Vitrinen von Geschäftslokalen. Und die Ausstellung Tiefenrausch, die war in dem unterirdischen Stollen- und Kellersystem von Linz im Jahr 2008. Und dies ja eben Höhenrausch, den Himmel so nah, so als Gegenwartskunst mit den Dächern der Stadt. Das war eines der Vorläuferprogramme. Dann haben wir diese Linz-Europa-Tour mit dem Hubert von Beusern 2007 und 2008 schon gehabt. Da ist auch gegen einige Bedenken in der Stadt, vor allem von Seiten der Touristiker, die als erste Reaktion gesagt hat, was haben wir davon, wenn der Golden in der Ukraine Musik macht, nicht in Linz. Aber er ist eben mit einem Schiff ans Schwarze Meer unterwegs, 20 Konzerte, ca. 20 Konzerte mit lokalen Musikerinnen aus den Ländern gemacht, 2008 das kommerzielle Tour an die Nordsee und 2009 sozusagen als Hafenfest hier in Linz hat er drei Tage lang die musikalische Vielfalt des Donauraums hier versammelt. Und das gefällt der EU besonders, das Projekt, weil sie sagt, wunderbar, Künstler aus 12 Ländern Europas und nicht nur EU waren in diesem Projekt eingebunden. Das war so eine starke europäische Dimension. Aber das hat eben auch schon 2007 und 2008 mit dem Höhepunkt 2009 stattgefunden. Also das erste Prinzip, vorher schon anzufangen. Und das zweite Prinzip war so, dass wir in der Positionierung zwischen den Kulturmetropolen vermeintlichen oder tatsächlichen Salzburg und Wien gesagt haben, es hat keinen Sinn, da irgendwie zu konkurrenzieren, sondern unser Prinzip ist, wir machen ein Programm vom 1. Jänner bis 31. Dezember und geben als Parole aus, wann immer Sie nach Linz kommen, es lohnt sich. Also nicht orientieren auf bestimmte touristische Saisons, sondern eigentlich sagen, das Programm geht von Anfang bis Ende. Das hat den Vorteil, dass es für die lokalen Akteure sehr interessant war, für das lokale Publikum sehr interessant war. Und bei dem touristischen Publikum, Kultur-, stadttouristischen oder auch internationalen Gästen, wie jetzt Delegationen aus anderen Kulturstädten, konnten wir immer sagen, das ist auch aufgegangen, es ist egal, wann sie im Laufe des Jahres kommen, wir machen ihnen ein volles Programm. Und das können wir auch übrigens noch im November, kommen auch noch Leute jetzt, sozusagen auch im letzten Drücker, für die gilt das auch noch. Auch selbst wenn Höhenrausch vorbei sind, hatte ich kein Problem, für drei Tage ein Kulturprogramm hier zu machen, das eine Dimension hat, die für Kulturhauptstadt würdig das Programm für 2009, darauf gehe ich jetzt nur, weil ich 2008 überspringe. Moment. Muss man wieder daraus weiter. Begann mit der Eröffnung. In der Nacht vom 31. Dezember bis 1. Jänner. Eröffnungen bei Kulturhauptstädten sind fürchterlich eigentlich. Man schwitzt vorher Blut und Wasser. Allein schon wegen des Wetters, Eisregen oder so war das Schlimmste, was wir uns vorgestellt haben, aber auch Nebel oder Schneefall wäre ungut gewesen, sind letztlich in der Bedeutung für ein Kulturhauptstadt ja völlig überschätzt, trotzdem unheimlich wichtig, am Anfang symbolisch. Und immer gesagt, wenn das schief geht, die Eröffnung, oder wenn wir nur einen Besoffenen haben, der die Rakete in die falsche Richtung loslenkt, dann haben wir wochenlang Schlagzeilen, die ablenken von dem Thema. Und wir haben deswegen auch bewusst gesagt, wir machen 3 Tage Eröffnung, also auch um den Druck wegzunehmen, dass das in der Nacht klappen muss. Haben dann aber Glück gehabt, weil eben in der Nacht es kalt war, aber trocken, minus 7 Grad, und hatten dann auch überraschenderweise mehr Besucher, als wir erwartet haben, nämlich 130.000 in der Nacht, was dann dazu geführt hat, dass nicht alle genau so gut sehen konnten und hören konnten, wie die richtig standen. Aber wir haben eben eine, als Höhepunkt dann das Feuerwerk gehabt, 600-köpfigen Chor, die in der sogenannten Raketensinfonie ein Dialog zwischen Chorgesang von einem englischen Musiker komponiert und dem Feuerwerk, die Raketensinfonie. Haben aber auch andere Dinge um die Eröffnung drumherum gemacht, wie zum Beispiel, dass die ca. 200 WIPs, die da war, vom Bundespräsidenten bis zum Botschafter von Aserbaidschan, im Laufe des Nachmittags bei Linzer Familien zum Essen eingeladen waren. Also dem Motto zu zu Hause. Wir haben, was weiß ich, also von der bürgerlichen Familie über das schwule Pärchen bis hin zur Migrantenfamilie, Familien eben Gäste beherbergt, immer mit einem von uns dabei als Translator oder als auch nicht als Aufpasser, aber als Vermittler und so weiter. Das war sehr schön, das ist bei den Leuten sehr gut angekommen. Und die Familien haben sich gefreut, waren 70 Gastgeberinnen insgesamt. Und die Gäste, die internationalen Gäste, fanden das auch ungewöhnlich, dass sie da eben in Linzer Familien rein geraten sind. Also insgesamt war die Eröffnung vielfältig. Dann war gleichzeitig die Eröffnung vom Ars Electronica Center. Und dann in Lenter nach 2. Januar eine Ausstellung bis Mai, die Best of Austria. Prinzip war, da Linz keine umfangreiche Kunstsammlung jetzt besitzt, im klassischen bürgerlichen Kulturbegriff, sich von den österreichischen Museen ihre 3 besten Stücke zu erbitten von den Direktoren der Museen und Sammlungen. Das hat auch zu einer interessanten Debatte geführt, weil natürlich von den Kuratoren, die Stella Rolling und Martin Heller, war das auch so als ein ironischer Kommentar zu dieser Frage des Rankings von Best of in der Kunst gedacht. Und manche haben sich eben erwartet, jetzt kommt Dürers Hase und waren enttäuscht, dass es das Café Service der Maria Theresia war. Das sagt natürlich auch sehr viel über die, über das, was Direktoren auswählen, sozusagen, was sie als Best of schicken und so. Und uns wurde auch sozusagen von den, auch wieder von den touristischen Organisationen katastrophale Resultate prophezeit. In Wahrheit war es dann so, dass mit 52.000 Besuchern, die Ausstellung war, die am meisten besucht war, seitdem es das Lentos gibt, und die eine Kontroverse ausgelöst hat. Und diese Frage des Best of, also des Besseres, hätte uns da eigentlich gar nicht passieren können. Dann haben wir 2 Theaterfestivals gehabt. Das eine startete gleich in Jena im Februar unter dem Titel Schneesturm und hat stattgefunden in einem eigens geschaffenen Ort in der Hafenhalle, weil wir hier keinen leeren Raum gefunden haben, mit dem ich in Bremen 20 Mal hätte dienen können. Im Hafengebiet gibt es hier nicht, weil die Ökonomie hier trotz Beginn der Krise gepumpt hat und wir einfach keinen Fringe gefunden haben. Dann wurde eine Halle gebaut, die dann später jetzt der Linz AG zur Nutzung wieder zurückgegeben wird, die das ohnehin gebaut hätte und nur vorgezogen hat. Also das fand ich auch eine sehr gute Entscheidung, die wir da hingekriegt haben mit Hilfe des Bürgermeisters, dass wir nicht etwas gebaut haben, was wieder abgerissen wird, sondern quasi die Nutzung eben nur vorgezogen worden ist. Wir haben es quasi gemietet. Und das hat etwas stattgefunden dann in diesem 3-wöchigen Theaterfestival, was sehr hochkarätig international war, also etwa mit so einer Produktion wie von den Guy Cassiers, Trilogie der Macht, Das ist eine Produktion, die hier zum ersten Mal in allen drei Teilen gezeigt wurde. Vorher in einem Teil in Avignon im Festival war. Fremdsprachige Produktionen, sehr ambitioniert. Und wir haben eine Auslastung gehabt in den ersten Wochen des Jahres von 86%, was enorm hoch war. Und was so das erste Zeichen dafür war, dass die Linzer Bevölkerung das Projekt sehr gut angenommen hat. Im Januar, Februar, März war Tourismus +2, +3%, was trotzdem sehr gut war, weil in allen anderen Städten zu dem Zeitpunkt der Tourismus um 10-15% eingebrochen ist, inklusive Wien und Salzburg. Und Linz als business-touristische Stadt wahrscheinlich minus von 25% gehabt hätte. Das heißt, die 2% plus, aber natürlich waren die wesentlichen Pluspunkte, waren eben, dass das für die Bevölkerung das angenommen hat, das Festival. Und genauso dann eben das zweite Festival im Sommer, das im öffentlichen Raum stattgefunden hat, nicht in der Hafenhalle, sondern an verschiedenen Orten und auch an ungewöhnlichen Orten in der Stadt, unter der Fürstbrücke etc., wo auch eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und Resonanz war. Und das hat sich dann eigentlich fortgesetzt, das kann man so generell sagen, dass wir unglaublich viele Besucher haben. Also fast alle Projekte sind sehr, sehr gut besucht. Dann im Sommer durch die Touristen, im Sommer waren dann die Steigerungen ab Mai 20-25% bis inklusive September, Oktober wissen wir es noch nicht, ums Jahr herum, dass eine touristische Steigerung von 12% gibt, das ganze Jahr. Aber das, die beiden Theaterfestivals sind sehr, sehr gut angekommen. Dann haben wir ein sechswöchiges Festival im Frühjahr, wir haben extra Europa und haben drei Länder in den Mittelpunkt gestellt, die nicht in der EU sind, weil für unsere Überlegung da auch war, Europa ist mehr als die EU und es gibt Gründe, warum man nicht in der EU ist, und wenn man in der EU ist, ist man kein Garant dafür, dass man europäisch ist. Und deswegen waren Norwegen, Schweiz und die Türkei, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht oder noch nicht in der EU sind, im Zentrum dieses Projektes, mit vielen Beiträgen aus Musik, Literatur, Theater, aber auch am Anfang mit einem politischen Symposium, das sehr hochkarätig besetzt war zu der Frage, was bedeutet Mitgliedschaft in der EU heute? Warum gibt es Europa-Skepsis etc.? Das ist eben die Ausstellung Höhenrausch, die jetzt sozusagen der dritte Teil dieser Trilogie ist, Art in the City, und die hat uns enorm viel Rückenwind gebracht, hat jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist das Bild, was dann in der internationalen Presse am meisten abgedruckt war unter Zeit, etwa, und das gibt uns auch unerwartet schöne Einnahmen beschert. Das ist der Fakur von oben, der ist von dem japanischen Atelier, Architektenteam, Bauraum gestaltet, und der Hauptpartner ist eben das OK, das Zentrum für Gegenwartskunst, die vor dem Kulturhauptstadtprozess eigentlich eine weniger große Bedeutung hatten in Linz und jetzt eigentlich sich so als Keyplayer nach vorne gespielt haben. Da vielleicht so ein Aspekt zur Nachhaltigkeit gleich. Was jetzt im nächsten Jahr passiert, ist, dass zum ersten Mal die drei kulturellen Institutionen, die der Gegenwartskunst verpflichtet sind, Lentos, OK und Landesgalerie, kooperieren und ab 2010 eine Triennale der österreichischen Gegenwartskunst planen, zusammen. Das wäre vorher nicht denkbar gewesen, weil die jeweiligen Besitzverhältnisse dieser Einrichtungen den politischen Konflikt widerspiegeln, der in der Stadt ohnehin da ist, Stadt und Land. Also das Lentos gehört zur Stadt, das OK zum Land. Das interessiert im Grunde weder die Besucher noch die Gäste, noch die Politiker. Aber das ist jetzt sozusagen ein Sprung in eine andere Ebene, dass sie sagen, wir werden jetzt kooperieren. Das war ein großes Projekt der Fürstalpine sei schon, von AEC, Ars Electronica Center, aber die Fürstalpine war der Partner für dieses Projekt. Da kann ich gleich sagen, zu unserem Sponsoring-Prinzip, wir haben nicht Sponsoren, die Roundabout-Sponsoren sind, sondern Projektsponsoren. Also die Fürstalpine war der Sponsor für dieses Projekt mit 1,5 Millionen. Und das war ein gutes Prinzip, weil wir im Grunde sozusagen die Philosophie der Projekte auch orientiert haben an der Philosophie der Unternehmen. Und die Fürstalpine als Global Player hat sich für dieses Global Project besonders interessiert. Und dadurch waren wir auch entlastet, oder die waren auch entlastet. Und sie haben beispielsweise sozusagen sagen können, die Subversivmesse, übrigens das einzige Projekt, das in den ARD-Tagesthemen 7 Minuten hatte, also eine Messe, die subversive Strategien von NGOs gezeigt hat, bis hin zur Passbildfälschung und so weiter, das hätte die Füße Alpine sicherlich nicht gerne als genereller Sponsor gehabt. Dafür haben wir auch keinen Sponsor eingesetzt. Und so, das war eine ganz gute Strategie. Wir haben insgesamt 11 Millionen Euro Sponsoring aufgetrieben, was in diesen Zeiten traumhaft viel ist. Herr Pleitgen wird das Blass an der Stelle, wie ich das sage. Bei einer Grundfinanzierung von 60 Millionen pro Programm, 20 Bund, 20 Land, 20 Stadt, plus 11 Millionen privat, plus 1,5 Millionen EU, das war so die Grundfinanzierung für das Programm. Daneben haben Stadt und Land...
Du hast gesagt, das Programm fürs Projekt, weil nicht das ganze Geld in das künstlerische Programm gelaufen ist, dass es nicht missverstanden wird.
Klar, das Projekt ist, also inklusive Marketing und
Personal.
Und Stadt und Land haben in dem Zeitraum jetzt der letzten Jahre 280 Millionen Euro in kulturelle Infrastruktur investiert, inklusive des Musikjahres, was 2012 verliert, was auch eine enorm hohe Summe ist. Also 80 plus 1 ein Projekt, das telematisch und virtuell sozusagen zu 20 Plätzen der Welt reist und dort die Fragen von Klimaveränderung, Migrationsströmen, Bevölkerungsentwicklung thematisiert. Als Antenne sozusagen des AEC auf dem Hauptplatz platziert, diese Stahlbox. Und sehr, sehr stark auch von Schulen wahrgenommen, aber einfach auch von Passanten, was jeden Tag von 10 bis 22 Uhr geöffnet hat. Das ist ein sehr großes Schulprojekt gewesen, I like to move it, move it. Insgesamt ein Projektvolumen von 1,7 Millionen sind im Zeitraum zwischen September 2008 und Juni 2009 an 90 oberösterreichischen Schulen, insgesamt 60, sehr, nicht Theaterpädagogen, sondern wirklich Schauspieler, Choreografen, Regisseure im Schulunterricht tätig geworden. Nicht nachmittags, sondern integriert in den Schulunterricht unter dem Aspekt Tanz und Theater. Die Analyse war Musikerziehung ist in Oberösterreich und in Linz sehr stark entwickelt, Theater und Tanz weniger. Und das war sozusagen der Hintergrund dafür. Und das hat eine enorme Wirkung gehabt, weil wirklich eine ganz breite Anzahl von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern erfasst waren, die das auch als eigene Qualifikation erlebt haben, auch Berufsschulen beispielsweise. Und da könnte der Iran Berg, der das Projekt verantwortet, sehr viel erzählen über diese Prozesse, die das in Schulen ausgelöst hat. Im Moment haben wir noch diese Ausstellung The European Green Belt im neuen Südflügel des Schlossmuseums, 20 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Eine Ausstellung, die sich sozusagen orientiert an Natur und den Veränderungen im Naturraum, aber auch im Kulturraum des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Was ist aus diesem also in vorherigen Regionen jetzt biotopisch und soziotopisch sozusagen geworden, das wird aus. Das ist ja sozusagen von Karelien bis zum Schwarzen Meer eine besondere Zone. Dann ist eben dieses Programm Acoustic City, was ich schon, oder Hörstadt, das ich schon genannt habe, sehr, sehr vielfältig ist. Das ist beispielsweise wird auch dazu, zwei Ruhepole, die wir hatten, einen Dom und einen jeweiligen Kino, der hochgradig besucht worden ist, wo zwischen morgens um 9 und abends um 9 oder morgens um 10 und abends um 9 Menschen einfach reingehen konnten und garantiert Ruhe hatten. Und das haben sehr viele wahrgenommen. Mein Lieblingsprojekt ist natürlich ein Fußballturnier gewesen, das wir am Pfingsten hatten mit Kids aus 10 europäischen Kulturstädten oder Partnerstädten von Linz. Jungen und Mädchen haben ein Fußballspiel Turnier ausgetragen, auf dem Hintergrund oder mit dem Background des von Linz Kultur veranstalteten, von uns in diesem Jahr mit einem Zuschuss oder mit einer Etaterhöhung ausgestatteten Linzfest. Und das war auch so ein Prinzip, dass wir das, was vorhanden ist, wie Pflasterspektakel, Linzfest und anderes, dass wir das quasi abgegradet haben auf das Budget und eine Möglichkeit gegeben haben, Dinge zu realisieren, die sonst nicht möglich sind. Und in diesem Zeitraum hat eben dieses Jugendfußballturnier stattgefunden mit jungen Mädchen aus Tallinn, Vilnius, Maribor etc., also aus diesen Partnerstädten, nach einem besonderen Spielmodus, 3x30 Minuten gegen 2x45, Jungs gegen Jungs, Mädchen gegen Mädchen, die Mix gegen Mix, und für das letzte Drittel konnte man 6 Punkte statt 3 Punkte kriegen, Das heißt, das letzte Drittel konnte das Spiel nochmal völlig umdrehen. Und als besonderer Beitrag aus mehr oder weniger zufällig hat sich ergeben, dass unsere guten Kontakte nach Israel dazu geführt haben, dass eine israelisch-palästinensisch gemixte Mannschaft dabei war. Und zum ersten Mal waren die drei Tage zusammen im Ausland israelische und palästinensische Jungen und Mädchen, die über das Peres Center for Peace Fußball spielen und dann eben hier mit der Mannschaft Tel Aviv Ramallah erleben. Das ist eine super Geschichte. Dann als Überraschungsprojekt hat sich wirklich herausgestellt, eines, das kurz vor dem Kippen war, wegen der Kosten, dem auf einmal mit Machtgelüsten versehenen Aufsichtsrat, der bis dahin eigentlich alles abgenickt hat und auch kein Recht hat, das Programm einzugreifen. Und da haben sie am Ende ihrer Tage, haben sie dann doch nochmal versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen und wollten das Projekt kippen, ist aber nicht gelungen. Das ist von Wiener Architekten, Wien-Linz Architekten entwickelt worden, auf der Überglattung von einem 2005 geöffneten Autobahntunnel, der vorher zwei Stadtteile durchschnitten hat, diese Straße. Jetzt ist das beruhigt. Und obendrauf ist ein grüner Park entstanden und wird ein Sportplatz entstehen, ein Sportareal. Und dieses gelbe Haus war sozusagen für diesen Zeitraum der Treffpunkt für Stadtteilkultur. Und hat einen enormen Zuspruch gehabt, der uns also komplett überrannt hat. War dann auch am Ende eine Debatte, das Haus soll stehen bleiben, was nicht geht, weil es auch nur für Kämpfer sehr eingerichtet war aus Holz. Und es war gleichzeitig sozusagen die Plattform für ein anderes Projekt, was wir das ganze Jahr über betrieben haben, nämlich Kulturhauptstadtteil des Monats. Wir haben von Januar bis jetzt in jedem Monat einen anderen Stadtteil gehabt von Linz, haben einfach die Stadt in 12 Stadtteile etwas artifiziell geteilt, was auch wiederum Debatten ausgelöst hat. Und gesagt, in jedem Monat findet in einem Stadtteil sozusagen der Schwerpunkt statt. Und das war vor allem eine Animation an den Stadtteil selbst, Projekte einzureichen und mit einem gedeckelten Budget dann auch zu realisieren. Und diese Stadtteilprojekte haben dann halt in Bellevue nochmal quasi ihre Resonanz gefunden. Die Klangwolke stand dieses Jahr unter dem besonderen Aspekt, auf etwas zurückzukommen, was ursprünglich mal Klangwolke war, nämlich Partizipation der Bevölkerung. Dann 1000 Linzer haben in Ateliers diese biblischen Tiere erarbeitet und sind dann an dem Klangwolkentag durch die Stadt gezogen und abends war ein großes Spektakel an der Arche Noah, die an der Donau war. Ich soll diese Stelle machen, da kann Michael's Reaktion.
Ja, ich wollte ja irgendwie dieses Setting des Kepler-Salons
nutzen. Genau. Zeitgeschichte ist ein wichtiger Schwerpunkt, das haben Sie vielleicht gesehen. An dieser Stelle des Gebäudes stand mal ein jüdisches Geschäft, das enteignet worden ist. Die Nazis haben das gebaut. Die Berliner Stadtverwaltung kommentiert, dass die Baugeschichte, indem sie einen Teil der Fassade abgeschlagen hat und in einer Videoinstallation unten in ein leerstehendes Geschäft eingebracht hat. Und die geografische Form des Abschlags entspricht den Deportationslinien von Juden in Europa. Der Kinderpunkt wird leider nicht beibehalten werden, obwohl er sehr schön war, aber da sagt die Stadt nein. Das ist unser Infocenter. Unser Beispiel ist unser Branding,
unser Marketing. Da war ich über die Winterzeit, wenn ich das einbringen darf, die Frage auch gedacht, wer denn das Branding gemacht hätte und wer
Agentur
begleitet hätte.
Eine Agentur. Wir haben eine Agentur gehabt, eine Linz-Agentur gehabt, die hat uns das ganze Jahr begleitet. Das ist ein interessantes Projekt, das erzähle ich noch schnell. Taxis waren in Linz in einem schlechten Zustand von der Qualität her. Und wir haben dann mit Hilfe der Stadt zum Projekt aufgelegt, jedes Taxiunternehmen, das sich ein neues Taxi anschafft, Gas, Erdgas betrieben. Der Fahrer unterzieht sich einer Qualifikation in Fremdsprachen und lässt sich auch kulturell fortbilden und kann über Linz einen neuen Auskunft geben, hat die Publikation im Auto und hat dieses Branding. Geht von der Stadt 2.000 Euro und von uns 2.000 Euro. Und von 400, 2.000, je. Und von 400 Taxiunternehmen haben das 180 angenommen. Und es waren 180 neue Taxen, die entsprechend eine höhere Qualitätsstufe haben. Das sind so ein paar Facts and Figures, aber das wird dann auch nochmal in einer Broschüre, die wir im Februar, März herausgeben, dokumentiert. Auch alle Zahlen, was Nächtigungen, tatsächlich oder vermeintliche ökonomische Rückflüsse und so weiter, da kann man ja ungeheuer viel behaupten und muss es aber irgendwie auch belegen. Das machen wir im Frühjahr noch auf Englisch und auf Deutsch. Das ist die Webseite, da fährt man ja. So, dann gibt es noch dieses Resümee, was die Frage schon gerade geholt hat, wo ich einfach so ein bisschen aufgelistet habe, was wir glauben, was wir erreicht haben und was wir nicht erreicht haben.
Uli, ganz herzlichen Dank an dir für diese Vorsicht, weil ich habe den Eindruck erkennen, dass deutsche Buchspieler weitere Projekte aus dem Hut oder aus dem Computer zaubern. Ich habe Gerhard Forster schon gefragt nach den Chancen oder nach den Wirkungen von begleitender Kulturpolitik, Forschung bei der insgesamten kulturpolitischen Entscheidungsfindung. Eigentlich diese Frage auch an dich. Haut dieser Aspekt von begleitender Kulturpolitikforschung bei der Vorbereitung, bei der Entwicklung, bei der Durchführung irgendeine Rolle gespielt?
Eigentlich nicht. Wir haben, also sagen wir mal, wenn man uns selbst als Forscher ernst nimmt, dann schon ja. Mhm. Weil sagen wir, die Qualifikation jetzt von Martin Heller und mir und auch von vielen in unserem Team ist durchaus so, dass wir nicht nur Theorie fern und von der Praxis gebeutelt, von Entscheidung zu Entscheidung gehoppelt sind, sondern dass wir uns auch schon was gedacht haben dabei und auch eigentlich so eine Analyse vorangestellt haben, wie wir die Stadt sehen. Also das ist ja auch gerade der Vorteil gewesen von Leuten, die von außen kommen, dass man natürlich mit einem quasi ethnologischen Blick an so eine Stadt herangeht.
Also ihr habt euch selber als Forscher definiert und daraus
uns eben und als Team
dann ein Konzept.
Genau. Und dann war natürlich als Begleitmusik war ganz stark dann eben der Resonanzboden oder der Kontakt mit Linz Kultur, stärker als mit der Landeskulturdirektion da, die exzellente Kenner sozusagen sind der Entwicklung und die uns gescoutet haben und durchgeführt haben. Und das muss man aber jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass wir nicht eine begleitende Supervision oder auf der Basis von expliziter Erforschung oder Grundlagen, die geschaffen worden sind, gearbeitet haben. Es gibt Analysen von Linz Kultur, gab es eben auch vorher Fragen, Umfragen zum Kulturkonsum der Linzerinnen und Linzer. So, das haben wir natürlich alles zur Kenntnis genommen.
Ich habe zuerst erwähnt, dass wir eigentlich ja das Vorhaben gestartet haben, gemeinsam eine Evaluierung des Kulturentwicklungsplans und. Dass
wir
eigentlich gescheitert haben bei der Umsetzung.
Das würde ich sagen, ist im politischen Hauruck des Wahlkampfs jetzt untergegangen. Es wäre gut gewesen, wir hätten das geschafft.
Das hätte man kombiniert
mit der ab einem gewissen Zeitpunkt ging aufgrund dieser sehr aufgeheizten Situation des Wahlkampfs geht da nichts mehr. Also beispielsweise auch eine Entscheidung über das Haus der Geschichte ist ja einfach nur ausgesetzt worden, weil sich die beiden politischen Parteien dann nicht einnehmen konnten, also vorgehen. Da hätte auch gar nichts benutzt.
Nein, ich wollte nur sagen, es ist schon ein Unterschied, ob man sich beginnt, sich hat als Forscher. Sie selbst sagen, Sie waren selber der beste Forscher, das ist ganz klar. Aber oder besser von einer Außensicht.
Ja, die Außensicht machen wir ja zunächst mal selbst.
Nein, diese Multifunktionalität, ich bin ja nach der Außensicht in einer Person, sehe ich ja nicht.
Aber wir kannten ja Linz nicht, sage ich mal. Also wenn wir jetzt Linzer gewesen wären und hier politisch verharbert, wie man so schön sagt, dann wäre das wirklich schwieriger gewesen.
Ne?
Aber dadurch, dass wir von außen kamen und auch hier nicht an der langen Leine von irgendjemandem geführt worden sind und es uns auch beiden jederzeit möglich gewesen wäre zu sagen, das war's oder so, dadurch haben wir selber schon diesen Außenblick sehr stark in das Projekt einbringen. Also so Stadtentwicklungsprozesse sind weder Heller noch mir jetzt so unbekannt gewesen, zumal wir das gerade in Bremen durchexerziert haben und ich in einer anderen Rolle, nämlich da mehr aus der Innensicht und jetzt hier so aus der Außensicht. Aber man kann das natürlich kritisieren, gar keine Frage, man hätte auch sozusagen eine begleitende Forschung etablieren können, aber da war eben unsere Entscheidung auch klar, wir stecken das Geld lieber in Projekte als in Forschung, wie Sie auch erzählt haben.
Eine Frage vielleicht nach Leitprinzipien, also ich kenne mich jetzt nicht so aus bei diesen Kulturhauptstädten, aber das hat jetzt so geklungen. Teil muss eigentlich, gab es da irgendeinen Moment, also hätte man scheitern können, also dass wir die Linse sagen, also wir akzeptieren das weder von einem Schweizer noch von einem Bremer. Hat das, gab es da Meilensteine? Das ist eine Frage nach Kulturpolitik, wo er gesagt hätte, wir müssen umschwenken, wir kriegen das nicht hin. Mhm. Oder wie habt ihr gemerkt, dass das hinkriegt? Also weil eben die Taxis dann eingestiegen sind? Mhm. Und die,
also es ist sicherlich so auch ein Prozess gewesen, der, das ist ja die Frage, zielt sehr stark nach der Art und Weise der Kommunikationsvorgänge zwischen einer von außen kommenden Intendanz und der Stadt. Ich glaube mal so, also eine Basis war wahrscheinlich, dass es so war, dass es günstig war, dass es ein Schweizer und ein Deutscher ist. Weil zwei Deutsche wären schwieriger gewesen, zwei Schweizer auch.
Leute
ja.
aus Wien noch
für mehr. Ja. Jemand aus Wien würde sozusagen die Kriegserklärung. Ich glaube, das wäre noch schwieriger, wenn jemand aus Wien. Ne? Das sehe ich jetzt übrigens gerade, was in Marseille los ist, wo der Intendant ein Pariser ist. Das ist auch so, dass da schon die Messer gewetzt werden. Ne? Und dann haben wir, glaube ich, also so, Martin Heller und ich haben auch, wir haben unterwegs etliche Konflikte gehabt, aber das ist wiederum nicht so nach außen getreten, weil wir da auch, glaube ich, eingespielt genug waren aus der Bremer Erfahrung, dass wir nach so eine ziemliche Einheit dargestellt haben, haben aber auch bewusst auch so ein bisschen Good Guy und Bad Guy gespielt, jeweils mit wechselnden Rollen. Und dem Schweizer, dem Züricher ist mehr Arroganz vorgehalten worden. Bei mir waren die mildernden Umstände die, dass der Bürgermeister mich immer vorgestellt hat, das ist der Herr Fuchs, der kommt zwar, der ist halt Bayer, aber er kommt aus Deutschland. Und das stimmt auch, ein gebürtiger Bayer, ne? Sozusagen, also die bayerische Staatsangehörigkeit hat die deutsche Staatsangehörigkeit gemildert. Aber wir haben auch kommunikativ ganz klar Fehler gemacht. Also wir haben, es gab Phasen, wo also die Warnungen von unseren Kollegen und Freunden von der Kultur waren, jetzt müsste man ein bisschen vorsichtiger sein, das war jetzt eine Schraube zu viel. Und das hat was wiederum mit österreichischer und deutscher Mentalität zu tun. Jetzt kann ich auch so eine Anekdote erzählen. Ich habe mal zu einer meiner Kolleginnen und Mitarbeiterinnen in einem Projektentwicklungsprozess gesagt, jetzt wird es aber mal Zeit, dass du denen den Marsch bläst, weil diese Papiere, die dir vorliegen, ist ohne jegliche Substanz. Und wenn das so weitergeht, dann ziehen wir bei den Projekten Stecker raus. Und dann hat sie gesagt, ja, sieht sie auch so, macht sie. Und so, wenn ich nach einer Woche nachfrage, wann hast du da geredet? Und so, sagt sie, ja. Wie war das? Und er hat gesagt, ja, wir sind doch jetzt ein bisschen enttäuscht. Das ist aber als österreichische Form der Kritik mit das Härteste, was man formulieren kann, sage ich mal. Und das, da habe ich auch viel gelernt, dass ich eben, also so wie ich ihr gegenüber argumentiert habe, könnte ich sozusagen nur unter Beibehaltung der Stereotypen über Deutsche, dann ich sagen, typisch Piefke, rabiat, ungehobelt, unhöflich und so weiter. Das ist, da musste ich anders reagieren lernen als in Bremen. In Bremen hätte ich so einen Satz sofort sagen können, da wären die vielleicht auch beleidigt gewesen, aber es wäre anders aufgenommen. Also in anderen Worten, auf Ihre Frage zu antworten, gab schon sehr kritische Fragen.
Aber in den Fragen deiner Antwort wird mir ja noch einmal deutlich, dieses Intendantenprinzip, das im Wesentlichen darauf hinausläuft, ich nehme hier die inhaltliche Verantwortung in Anspruch und das beinhaltet zuerst einmal eine Selbstrecherche durchaus unter Nutzung dessen, was schon da ist und dann die Erstellung eines Konzeptes, das ich versuche da drüber zu bringen und dafür übernehme ich dann auch die Verantwortung und das ist was anderes als
partizipative
Vorgang. Mich interessieren würde dann, wenn ihr immer wieder darauf hinweist, ihr hattet ein gutes Arbeitsverhältnis, dann klingt es ja schon auch so, dass sind welche, die ein Konzept haben und die Verwaltung ist in erster Linie dazu, die günstigen Bedingungen dafür zu schaffen, damit es realisiert wird. Oder habt ihr euch in irgendeiner Form auch inhaltlich involviert, habt ihr da Vorgaben gemacht, die denke ich mir, die Förderer so nicht tun konnten, weil es eigentlich vertraglich ausgeschlossen gewesen ist. Die haben die Marie bereitzustellen gehabt und ihr hattet das Konzert zu machen.
Ich glaube, es war so, es ist ein langer, diskursiver Dialogprozess. Mhm. So, wir haben beispielsweise wir haben einerseits einen Kulturentwicklungsplan mit Schwerpunkten erarbeitet, wir haben auch die Bewerbung entwickelt. Gut, es hat aber keinen Sinn, wenn sich die Welt weiterdreht, andere Themen sehen, und das ist eine Bereicherung. Jetzt hat es da keinen Sinn, keinen Mehrwert braucht, wenn wir uns darauf absolut berufen hätten und nur so geht, weil es sind also einfach Pläne und aus deren Funktion zu sehen. Und somit denke ich mal, ich habe euch das rausgenommen, was wichtig war, wir haben einfach auch in der ständigen Debatte und im Austausch natürlich auch wichtige Impulse reinbracht und mit Elementen, die wir dann, oder mit Schritten, die von der Stadt oder vom Land gesetzt wurden, mit Projektvorhaben, die ja auch, wie du das auch gesagt hast, in einer sehr großen Dimension passiert sind, hat es ja automatisch ja auch eine inhaltliche Schwerpunktsetzung gegeben, nämlich mit einer Erweiterung des Ars Electronicus beispielsweise oder mit dem, was die Stadt Linz ein internationales Atelierhaus, das hat ja auch programmatisch reingewirkt. Und der nächste Punkt, was glaube ich auch von Anfang an so gestaltet hat, ist einerseits diese Autonomie der Intendanz, und das war, denke ich mal, ein gutes Prinzip und gut abgeklärt, und wenn man natürlich die Schwierigkeiten anderer europäischer Kulturhauptstädte vergleicht, denke ich mal, auf sehr professionellem Niveau durchgezogen worden, auch von Seiten der Politik, aber haben immer wieder Schwierigkeiten gehabt damit, aber doch großteils ganz gut. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass auch die Vereinbarung, dass bestehende Formate auch von Linz 09 in das Programm aufgenommen wird, wo wir dann aus Veranstalter-Sicht jetzt ganz persönlich auch die Möglichkeit gehabt haben, zu experimentieren, unsere Formate mit neuen Elementen auszutesten und damit einen unglaublichen Mehrwert zu erfahren. Weil ich habe natürlich jetzt die Lizenz im Kulturhauptstadtseher und meine Festivals und sonst was. Also da hat es einfach auch die Bereitschaft gegeben und eine sehr zukommen aufeinander von auf allen Partnern, kann man sagen.
Ihr habt zwei Vorgaben noch gegeben, würde ich mal so sagen, okay. Oder was heißt Vorgaben, Impulse, sehr starke, der Aspekt Stadtteilkultur.
Ja, also der persönlich aus unserer
Logik. Genau, aus eurer Sicht, okay. Haben wir gesagt, da brauchen wir sozusagen in dem Jahr irgendwas, weil das stagniert und das kommt nicht so richtig voran und so weiter. Und da haben wir im Grunde ja dann aus diesem Kulturhauptstadtteil des Monats, wo die Projektleiterin bei uns, Berlinerin,
die war auch da, die Tamara
Schwarzner, die hat dann zwei Mitarbeiterinnen von euch in das Projekt integriert, die auch hier bleiben. Also das ist auch so ein Beispiel, wo ich sagen würde, das ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass man hoffen kann, sozusagen, dass die Impulse, die aus diesem Jahr sind, jetzt in die städtische Kulturpolitik irgendwo transferiert werden. Wo es weniger gelungen ist, würde ich mal so sagen, ist im Bereich von Kinderkultur. Das ist auch nicht der Bauchbedürfnis von euch. Das ist auch nicht. Also das hat sich gut ergeben mit diesem Kinderpunkt, und dann war in jedem Projekt, war auch wirklich auch bei 80+1, ist ganz viel für Kinder gelaufen. Dieses Schulprojekt ist sehr gut gelaufen. Aber dass wir jetzt so explizit, auch mit dem, zum Beispiel mit Kinderfreunden oder Kinderorganisationen, sind wir ähnlich wie mit der freien Szene auch nicht so zu Rande gekommen, was sicherlich nicht nur an denen, auch an uns liegt, aber ich würde erstmal in so einer ersten Analyse schon sagen, da fehlt es auch an guten Vorstellungen.
Aber es ist gut, dass du das erwähnt hast. Wir haben richtig dann die Workshops aufgesetzt, von unserer Seite gemeinsam mit euch zu sagen, da wäre es uns wichtig, und da von uns so neuen Schwerpunkte gesetzt werden.
Ja, also ich kenne das jetzt wirklich nur von den Präsentationen, hier, von den Projekten. Die Städte kämpfen alle um so was wie ein altes Profil, populär gesagt Identität. Die Projekte sehen aus, als wenn man sagen könnte, na, ungefähr so könnten die überall. Und wenn man sich das in Zeiten Städtekongress normalerweise anguckt, dann ist das, was Identität heißt, alle haben dasselbe und nur unterschiedlich gut. Ja? Also Qualitätsmerkmale. Keine qualitativen, sozusagen wirklich, also Unterschiede, sondern nur quantitative Merkmale in der Masse. Hier, die Welt ist Geld reingegangen ist und sozusagen der Qualität rausgekommen ist, in einer Sache, die überall gleich sein könnte. Ansatzweise ist das hier auch so.
Sehe ich ganz anders.
Also, ich, klar, aber also bis zu.
Aber lass uns mich argumentieren, warum.
Ja, klar. Das, bis zu solche Sachen wie die Nazi-Vergangenheit.
Nein, auch nur hier denkbar.
Na, auch das nur hier ist Thema in Berlin ganz genauso.
Auf einem ganz anderen Level.
Aber das Thema selber, ja, sozusagen eine verstrickte Vergangenheit zu thematisieren, das ist natürlich allgemeines, sozusagen allgemeine Sprachgebrauch, also markiert. Ja, also ich stelle mir doch fast froh, wenn Sie noch was haben, was Sie in dem Kontext sozusagen präsentieren können. Also natürlich werden Sie jetzt sagen, das ist hier ganz anders, aber sozusagen auf mich wirkt es so, dass das zentrale Themen sind, die überall als Themen auf jeden Fall thematisiert sind oder auftauchen. Und Sie machen sie nur in einer etwas, das ist keine Kritik, das ist nicht falsch. Also, mit einer anderen Färbung. Aber sowohl ein Feuerwerk unter der Musik von einem englischen Komponisten, das kann man natürlich auch klassisch
machen. Ja, oder also nehmen Sie diese Eröffnung.
Und so weiter. Also,
die Eröffnungen sind auch...
bis zu Spuren der Vergangenheit, Spuren des Terrors. Keine Stadt, die nicht ihre Konzentrationslager im Augenblick thematisiert. Also, das ist ja gut und richtig, dass das passiert. Aber es ist immer überall, wird das gemacht.
Ja, meine Städte sind sicher auch in gewisser Weise ähnlich.
Ja. Bis zu Kooperationsmodellen der Einrichtungen auf unterschiedlichen Ebenen ist eine Rede sozusagen seit Jahren, dass sie das machen sollen. Man bringt sie dann sozusagen mit die Hunde zum Jagen, dass sie es endlich tun. Ist es wirklich, also meine Behauptung ist ja auch, es geht gar nicht anders. Sie können in einem sozusagen internationalisierten Kulturspektrum nicht etwas Folkloristisches machen, was diese Stadt auszeichnet und keine andere. Sie sind gebunden daran, eine internationale Sprache zu sprechen, mehr oder weniger, die nur ganz leicht kulturell, also lokal abgestützt ist. Und das ist der Antwort, den ich habe.
Also ich bin trotzdem, ich weiß, was Sie meinen, und da ist auch ist insofern was dran, als eben tatsächlich auch europäische Städte, weil Gott sei Dank sind europäische Städte im Vergleich zu anderen Kontinenten auch sehr verschieden und haben nur einen hohen Grad an Diversität von Kultur. Da gibt es ja homogenere Formen in anderen Kontinenten. Aber in gewisser Weise natürlich sind Städte dieser Größenordnung, jetzt auch die Second Cities, sind in gewisser Weise nicht ähnlich, ja, mal mehr, mal weniger. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, das wissen Sie vielleicht auch noch, die Sicht der Dinge auf Kultur, wie wir sie in Bremen entwickelt haben, hat dazu geführt, dass wir geliebt worden sind von der freien Szene und gehasst worden sind von den großen Kulturkapitänen. Okay. Hier war es umgekehrt.
Weil Sie hier mehr sozusagen allgemein anders
sind? Nein, ich glaube, weil die Unterschiede der Städte sind. Weil die freie Szene, überspitze ich jetzt mal bewusst, die freie Szene ist hier eine, die nicht up-to-date ist. Und die Neugierigen sind hier eigentlich sitzen hier in den großen Institutionen. Und in Bremen ist es umgekehrt. Da waren die Satten und etwas alt und müde geworden und saßen in den großen Institutionen. Und das Lebendige in Bremen war die freie Szene. Also insofern waren die Städte unterschiedlich. Der Umstand, dass jetzt Linz eine Stadt ist innerhalb von Österreich, die als erste und einzige lange die Vorreiterrolle gespielt hat in der verspäteten Aufarbeitung von Nationalsozialismus, schafft völlig andere Bedingungen, mit dem Thema umzugehen als in Berlin oder in München oder in Nürnberg. Weil hier war, ist die Forschungslage exzellent gewesen, die Archive und die Historiker haben sehr gute Grundlagen erarbeitet, aber das Ganze hat kein Gesicht gehabt im öffentlichen Raum. Sowas wie Stolpersteine in Essen seit 20 Jahren oder seit 10, gab es hier nicht. Ne? Und Stolpersteine ist auch nach dem Input, den uns die drei Historikerinnen, die das entwickelt haben, gewesen der falsche Ansatz, sagen sie, sondern sie wollten bewusst mit diesen Stencils temporäre Stolpersteine schaffen, die nicht bleiben und sich abnutzen in der Wahrnehmung, sondern die sozusagen outfaden dann im nächsten Jahr, etc. Also es gab wirklich, Sie haben recht mit der Eröffnung, da würde ich auch sagen, dass ich würde am liebsten bei Kulturhauptstädten von der EU aus einen UKAS ausgeben, Eröffnungen sind verboten. Genauso wie die Closing Ceremonies. Ne? Sondern fangt einfach an, aber ohne. Aber da ist der Erwartungsdruck sozusagen an der Stadt nach so einem Feuerwerk, was meinen Sie, was mich das freut, so viel Geld in Feuerwerk gesteckt zu haben. Ne? Deswegen machen, wollen wir auch keinen
Ziel. Ich unterstelle, dass meine Wahrnehmung an der Auswahl der Brille liegen kann.
So. Aber sagen wir mal, also, auch so Projekte jetzt wie, was ich noch, dieses I like to move it, move it, basierte auf der Analyse, frühmusikalische Erziehung sehr gut, Defizit im Bereich Tanz und Theater. Oder das, was der Androsch gemacht hat, dass er sagt, als Musikveranstalter, als Musikverantwortlicher, ich haue ja nicht noch eins auf die Sahne drauf, weil an Musikveranstaltungen des Willens reich, Brucknerfest, Bruckner etc. Ich mache kein eigenes Konzertprogramm. Ich hole nicht an den Treppen. Sondern was ich mache, ist eigentlich scheinbar sozusagen das Gegenteil. Ich thematisiere das zu viel an Lärm.
Das fand ich
exzellent. Das ist sehr spezifisch.
Ein wunderbares Projekt, aber ihr könnt das nicht auch mal
erzählen.
Nein. Ich finde
das
total interessant.
Weil es ist ein super Projekt. Also ist mir sozusagen
ist eine
jede Festivalisierung, die Sie machen, eine sozusagen gleichausrichtung des Städter Bundesverbandes.
Das ist, das Gegenteil von Festivalisierung. Hörstadt ist ja genau das Gegenteil von Festivalisierung.
Das eine Projekt, klar, das könnte überall stattfinden. Das hat nichts mit Linz zu tun.
Ich finde das interessant und ich glaube, das ist alles sehr spannend, aber das drängt sich schon auf und ich habe auch mit Kind das Programm relativ genau, weil ich das ja wieder verfolgt habe und jetzt bei den Liedern und da wieder eigentlich, was ist das Linz-spezifische oder warum konnte dieses Projekt nur in Linz stattfinden und warum ist es ein ganz spezifisch Linzer Projekt? Oder warum, oder was ist das Linz-spezifische?
Das Linz-spezifische ist beispielsweise das Aufbauen auf der Analyse dessen, was Linz hat. Gegenwartskunst ist in Linz eine Stärke. Traditionelle bürgerliche Kultur ist in Linz nicht vorhanden. Also hat sehr viel mit dem OK, mit dem Lenzhaus stattgefunden, im visuellen Bereich beispielsweise zur Gegenwartskunst. Sie finden hier keine, den Toulouse-Lautrec haben wir nur ins Schlepptau genommen, weil der Aspern das unbedingt wollte und haben auch so gut wie kein Geld reingesteckt. Würden nie eine Toulouse-Lautrec oder eine Rubens oder eine Klimt-Ausstellung geholt haben, weil das ist hier nicht die Basis.
Aber welches Projekt konnte nur in Linz stattfinden?
Ich würde sagen,
das ist zum Beispiel, das Stadtprojekt konnte nur in Linz stattfinden, das OK. Weil nur das OK das konnte. Ein Rechtsmovement konnte nur in Linz stattfinden.
Oder jetzt ist Design,
Forumdesign
gefallen. Ist nur in Linz.
Also nochmal, gerade mit dem Höhenrauschprojekt, wo Sie gesagt haben, also erst mal im Keller, also Tiefenrauch, dann Höhenrauch. Sehen Sie den Anfang von Stifters Erzählung, Pipapo, ich weiß nicht, wann dieser Anfang, wo er mit Wien beginnt. Er beginnt im Sichtung von Wien in die Katakomben und steigt dann auf den Stephansdom.
Das ist ein uraltes
Modell.
Wisst ihr, wo der Stifter kommt?
Ich weiß nicht, nicht aus Wien.
Aus Linz?
Ja.
Okay. Da gibt es einen Stifter auf.
Ja, aber sozusagen dieses Modell, dass man unten in die Katakomben beginnt und dann oben, sozusagen in der Fläche,
die ja, Stadt
kommt dann runter. Das ist ja ein europäischer Topos, das ist ja nicht Stifter
alleine. Nein, aber deswegen.
Also auch das ist nicht Linz-spezifisch.
Ja, weil Linz hat sehr viele Katakomben und sehr viele Linz-Katakomben, also
auch wieder. Wissen, was diese. Wissen doch mal, was führen, was diese. Was dieses Schulungssystem auch im Zweiten Weltkrieg für ein Thema war, das ist natürlich auch wieder etwas Berlin-spezifisches, wird eine Gegenwartskunstausstellung zu machen, wo sehr viele Künstler das thematisieren können, nämlich auch die. Genau. Also ich würde sagen, ich möchte nur mal einfach sagen, es ist jedes Projekt spezifisch, weil es einfach aus der, wie du sagst, aus der Analyse war, aus der Zusammenwirkung der Akteure, aus dem Umfeld alleine die Wahl, welches Projekt ich nehme und welches nicht, hat natürlich immer an Linz Bezug, weil ich natürlich aus dem, mit der Entscheidung heraus, mich ja dafür deklariere, dieses Projekt mache ich in Linz, weil das an dem dann zu einem Mehrwert. Und ein Gedanke noch dazu, ich glaube, dass es diese Diskussion das Projekt immanent ist, nämlich das der europäischen Kulturhauptstadt. Und wenn ich die Zielvorgaben des Projektes europäische Kulturhauptstadt genau anschaue, dann geht es darum, dass mit dem Projekt beispielhaft auf hohem qualitativen Niveau Städte es vorzeigen sollen, wie künstlerische Projekte ermöglicht werden. Und da geht es nicht darum, jetzt nur lauter Linz-Projekte zu machen, sondern es braucht ja diese europäische Dimension. Und damit ist es, denke ich mal, ist es gerechtfertigt. Das muss man auf einer sehr
ausgezeichneten
Weise
sozusagen sehen. Mein Umschluss ist sozusagen auch genau das Gegenteil. Der Versuch, das wirklich linz-spezifisch zu machen, wäre nämlich eine erfahrungswürdige Folklore. Ja, also der Gedanke der Identität ist nämlich sowas von sozusagen subaltern und furchtbar mies, dass man damit gar nicht umgehen kann. Sie könnten das gar nicht. Sie scheinen nur ihn aufzunehmen, weil sie sagen, das ist die Rede, wir müssen das tun, aber eigentlich vermeiden sie es. Weil hier machen sie ein internationales Niveau, bisschen angepasst an eine spezifische Szene. Das ist auch das Richtige dabei. Alles Identitätsgeschwafel ist nämlich Schwachsinn.
Also ich würde einen Aspekt dagegen halten. Also ich glaube, das klingt ein bisschen nach dem Mittelweg oder so, aber auch was du nochmal gesagt hast, oder das Intendantenprinzip so vorausgestellt hast, das habe ich auch immer gesagt, das muss so sein, weil es braucht eine spezifische Handschrift, so wie man dem Herrn Mennigen auch überlässt, dass er den Spielplan hier macht und sagt, ich wähle Jelinek und nicht Werner Schwab und ich spiele Shakespeare und nicht Molière. Das ist seine Handschrift, das macht er im Theaterprogramm. Und letztlich haben wir das auch gemacht und haben auch so die Verantwortung dafür. Aber was ich glaube, ist tatsächlich, wusste ich auch Anfang nicht, das ist Learning by Doing, dass ich sagen will, worauf es ankommt, und das ist natürlich eine Idealbeschreibung, ist, die ich vornehme, ist auch nicht ganz einfach zu erreichen, ist so eine Dimension, dass man einerseits klar macht, was hat Europa davon, dass Linz Kulturhauptstadt ist? Das muss man versuchen zu beantworten. Und was hat Linz davon, dass es Kulturhauptstadt ist? Und diese Balance hinzufügen. Natürlich ist zum Beispiel, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen im Lentos eine Ausstellung der oberösterreichischen Künstlerinnen und Künstler. Da hätte keinen Menschen aus Hamburg hierher gekommen. Aber das haben viele gehofft, dass wir das tun. Jetzt ist aber trotzdem so, dass wir, natürlich ist das auch ein berechtigter Anspruch. Also es soll ja auch eine Entwicklung sein für die hiesige Szene. Und jetzt haben wir versucht, sozusagen hinzukriegen, einerseits, dass wir mit kleineren und aber auch sich oft als Überraschung positiv herausgestellt haben in Projekten, zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Literaturbereich, gibt es hier jeden zweiten Donnerstag im Stifterhaus eine sogenannte Mittagslesung. Da liest ein Autor oder eine Autorin aus Linz oder Oberösterreich genau eine halbe Stunde aus seinem neuesten Werk. Und anschließend gibt es, weil der Stifter sich ja hier bekanntlich zu Tode gefressen hat, gibt es eine Suppe. Das Publikum sitzt da, die sogenannten Mittagslesungen oder Suppenlesungen. Das Publikum kommt, hört sich genau eine halbe Stunde an, was euch in die Kein Neues geschrieben hat, sitzt dann gemeinsam mit euch in die Kein am Tisch, gibt jedes Mal eine andere Suppe nebenbei gesagt und von der Autorin vorgeschlagen und geht wieder. Das kostet 7.000 Euro und das Stifterhaus ist glücklich, die Autoren sind glücklich und das zweifellos nur lokale Publikum, kein Kulturtourist verläuft sich dahin, ist auch glücklich. Geht übrigens auch weiter nächstes Jahr, diese Mittagslesung. Das ist das eine. Deswegen würde kein Mensch aus Wien hier anreisen. Sondern jetzt kommt aber das andere, wo man sagen muss, lokaler Player, lokal, internationale Künstlerinnen und Künstler, Höhenrausch. Also nicht nur, aber auch lokale, das sind mehrere österreichische, sogar auch zwei Linzer Künstler dabei, aber auch die unvermeidliche Pippi Lotiris bis hin zu Spitzer und so weiter, internationale Künstler. Das ist, da ist die Balance ganz gut gelungen. Das ist, glaube ich, so, das klingt mal mehr, mal weniger, gebe ich gerne zu.
Ich finde es sehr faszinierend, dass quasi die von auswärts kommenden Nachfragen, und was ist der Linzerische da dabei? Und die Linzer gewordenen, also im Herz verstehst du das nicht, siehst du das nicht, das ist doch eh ganz evident. Meine Vermittlungsvermutung ist die, dass es offenbar hier, ich will nicht sagen, gewisse Archetypen gibt, die in möglichst höchster Qualität auf die einzelnen Kulturhauptstädte niederbrechen, aber dass es dann sehr wesentlich ist, mit welchem lokalen oder regionalen Inhalt sie gefüllt werden, die uns bei so drüber schauen naturgemäß verborgen bleiben müssen, weil wir die spezifische Geschichtsaufarbeitung etwa Linz als Stadt des Führers nicht kennen und daher den Stand der Aufarbeitung nicht wissen da dabei, auch nicht die Details der Kinderkultur und der Akteure da dabei, wie die da tun dabei, sondern das erschließt sich halt wahrscheinlich im vollen Dabeisein oder im längeren.
Übrigens, Kessler-Salon geht nur hier.
Ja, gut.
Hier in diesem Haus, da hat der seine Harmonizis Mundi geschrieben.
Ich meine, Sie kennen das doch auch selber. Also, und das ist jetzt, wenn wir auch in der professionellen Künstlerin Schule in Düsseldorf Linz und Ruhe haben, auch das Theater und Mainz, genau was Sie auch machen.
Also, ich höre jetzt zum Beispiel von Istanbul.
Das ist ein Milieu, die sich bewegt, das sehr überregional.
Ich höre zum Beispiel jetzt von aus Istanbul, höre ich, dass sie sind wohl mit den schweren Noten geraten, weil sie über die Eröffnungsfeier zu spät angefangen haben nachzudenken. Das hat der türkische Ministerpräsident ohne Einbeziehung des französische Group F, die so ungefähr jede Eröffnung macht bei Olympischen Spielen oder sonst was, eingeflogen und gesagt hat, hier habt ihr so und so viele Millionen, macht die Eröffnung. Was ist dann zum Beispiel so, das ist etwas, wo man sagen muss, da wird jetzt, das ist die Parfümerie-Duplasierung der Politik, um nicht immer nur McDonalds zu
nutzen. Uli, ganz herzlichen Dank. Du hast uns noch einmal nach Stunden in eine intensive Debatte gebracht. Ich danke nicht nur hier, ich danke Ihnen allen, dass Sie ausgeharrt haben, dass Sie überhaupt gekommen sind, dass Sie die Gelegenheit wahrgenommen haben. Ja, ich wiederhole noch mal, draußen bei Kaffee und Kuchen gibt es auch die geistige Nahrung, die verschiedene Literatur. Euch wünsche ich eine gute zwei verbleibende Monate und was darüber hinaus an Nachhaltigkeit bleibt. Ich freue mich sehr, dass wir so eine kleine Vorentscheidung getroffen haben, wie wir nächstes Jahr vorgehen könnten. Maria und ich, wir werden dazu jetzt einen Bericht machen, was da heute passiert ist und dann vielleicht da erste Vorschläge, wie es weitergehen könnte. Aber da würde ich gerne Detailgespräche auch mit dir zum Beispiel und mit den deutschen Kollegen noch führen. Kommen Sie gut heim, wo immer Sie noch hinfahren. Ich beende damit diese Veranstaltung.